Willkommen bei Radio Evolve. Willkommen, Rüdiger Sünner. Freut mich sehr, dass du da bist.
Grüße dich.
Hallo, Rüdiger. Wir hatten dich ja schon mehrfach bei uns in Radio Evolve. Du bist Filmemacher und hast viele Filme gemacht, über die wir auch heute sprechen werden. Und du hast eine Autobiografie veröffentlicht gerade, die heißt Nach der schwarzen Sonne, vom dunklen Mythos zur Wiederverzauberung der Welt. Und das ist auch ein Anlass, weshalb wir heute sprechen. Und ich möchte auch rückblicken so auf dein filmisches Schaffen, was ja aber auch eine tiefe spirituelle und auch philosophische Forschungsreise ist. Beginnen mit diesem Film, auf den du in dem Titel ja ansprichst, Die schwarze Sonne, wo du dich ja mit dem Missbrauch von Mythen, von Spiritualität im Nationalsozialismus beschäftigt hast. Und so zum Eingang die Frage, wie du darauf gekommen bist, eigentlich dieses Thema so zu vertiefen, dann diesen Film zu machen, der ja auch sehr viel Recherche erfordert hat und dich diesem Thema wirklich tiefer zuzuwenden. Was hat dich dazu bewegt?
Ich schreibe das über Autobiografie auch ein bisschen ausführlicher. Hat tatsächlich auch ein Zufall eine Rolle gespielt. Ich bin in Irland auf einer Fahrradtour in einer kleinen Stadt einer Buchhandlung vorbeigekommen, wo im Schaufenster ein Buch ausgestellt war mit dem Titel The Occult Reich, das okkulte Reich. Da waren Wehrmachtshelm vorne, ein Hakenkreuz. Ich dachte, was ist das denn? Das okkulte Reich. Man hat sofort gesehen, ein Buch über die Nazi-Zeit. Ich bin da rein, habe mir das gekauft, habe da drin rumgeblättert und war eigentlich irgendwie verstört. Da waren ganz komische Sachen standen da drin, dass Hitler sich mit Magie beschäftigt hätte, dass die SS so ein Gralsorden gewesen wäre mit einer eigenen Burg und eigenen Kulträumen. Dass die Nazis an Atlantis geglaubt hätten, dass die Germanen oder die Arier von Atlantis abstammen und sowas. Und wie du dir vorstellen kannst, habe ich noch nie von sowas gehört. Und ich habe relativ schnell gedacht, das ist so ein Stück britischer Sensationsliteratur. Die Engländer haben es ja mit uns Deutschen. Bis heute ist es ja so, dass die fast obsessiv auch an dieser Nazi-Vergangenheit kleben und die Deutschen auch ein bisschen verarschen und so weiter. Da dachte ich, das ist so ein Sensationsreporter, der würde Kohle machen und so. Dann bin ich aber in Berlin auf das Buch von Nicholas Goodrick Clark gestoßen, das es damals noch gar nicht in Deutsch gab. The Occult Roots of Narcissism. Die okkulten Wurzeln des Nationalsozialismus. Auch wieder dachte ich, was soll das denn sein und so. Und dieses Buch habe ich mir bestellen müssen über eine englische Buchhandlung hier aus Großbritannien. Das gab es noch nicht auf Deutsch und habe da eine wirklich akribische wissenschaftliche Studie vorgefunden. Der Typ war Oxford-Doktorand und schon angehender Professor. Extrem genau recherchiertes Buch. Ich habe auch Kontakt mit ihm aufgenommen. Und ja. Auch von ihm viele Tipps bekommen und so, wir haben öfter telefoniert. Und da ist mir klar geworden, dass in der völkischen Szene vor dem Nationalsozialismus, dass in dieser Aufwertung des Germanischen, des Nordischen, des Arias, dass da auch sehr viele, zum Beispiel theosophische Gedanken drin stecken, sehr viel Esoterik. Und dass einzelne Nationalsozialisten, das muss man auch ganz genau sagen später, das auch aufgenommen haben. Man kann nicht sagen, alle Nazis waren Esoteriker. Das ist Unsinn. Das ist auch wieder eine Spielart, die von bestimmten Sensationsautoren gepflegt wird und die eigentlich auch ganz schlecht ist, weil das auch wieder vieles andere vernachlässigt. Aber Einzelne wie Rudolf Hess, Alfred Rosenberg und vor allem Heinrich Himmler waren ganz klar an Esoterik, Okkultismus, Mythologie interessiert, und zwar sehr stark. Und haben auch die ganze Rassenideologie unterfüttert mit solchen esoterischen Gedanken. Zum Beispiel Atlantis, das weiß bis heute eigentlich immer noch kaum einer, dass Himmler war felsenfest überzeugt, dass es einmal diese Hochkultur gab, was ja auch Rudolf Steiner, das ist ganz verrückt, die Netzwerke, Blavatsky, Steiner, Himmler, die waren sich in diesem Punkt einig, dass die arische Rasse, die hat einen Sonderweg in der Geschichte genommen, die ist von einer früheren Hochkultur stammt die ab. Ist allein schon deswegen anderen überlegen. Und der Himmler hat in der Tat, das habe ich dann im Bundesarchiv bei Studien rausgefunden, Expeditionen in bestimmte Gegenden der Welt, sehr hochgelegene Gegenden, zum Beispiel Abessinien, Bolivien und Tibet, hat er Expeditionen starten lassen und hat ernsthaft dort nach Spuren von Überlebenden dieser Hochkultur Atlantis gesucht und hat ein ganz krudes Weltbild gehabt, was wo Mythen, Legenden, Sagen, alles nicht verifizierbare Geschichten, eben diese Überlegenheit des nordischen Menschen fundieren sollte. Und wenn du dich mit den Runen beschäftigst, mit der ganzen Symbolwelt des Nationalsozialismus, mit der Swastika, mit dem drehenden Hakenkreuz, was das bedeutet, wo das herkommt, kommst du auch in spirituelle, esoterische Bereiche. Die Runen waren für die nicht einfach nur Buchstaben oder irgendwelche Zeichen, sondern es waren eigentlich auch magische Symbole für die. Und die ganze Inszenierungskraft der Nazis, die großen Lichtdomen auf den Reichsparteitagen, den Fackelmärschen, Hitlers absolute Wagner-Begeisterung, interessanterweise für die Gralsopern Lohengrin und Parsifal vor allem, da öffnete sich mir ein völlig unbekanntes Feld, wo ich dachte, das muss ich erforschen, das kann mir was erklären über die emotionale Sogkraft des Nationalsozialismus, der wahrscheinlich nicht nur eine reine politische Bewegung war, sondern ich würde sagen, eine pseudo-religiöse auch, eine pseudo-spirituelle Bewegung. Es gibt Historiker, die wirklich davon sprechen, der Nationalsozialismus als politische Religion. Es gibt diesen Begriff. Und das hat mich dann in eine jahrelange Recherchearbeit gestürzt, in so einem Mittelding aus Faszination und Verstörung immer. Weil ich dachte, wieso ist das nicht bekannter und wieso weiß ich nichts darüber? Ich wusste ja, was Auschwitz war und hatte auch Dokumentarfilme und alles gesehen. Aber dieser seltsame Hintergrund, metaphysische Hintergrund fast, dieser ganzen Rassenideologie und der kultischen Inszenierung des Ganzen, die ist mir dann eben nach und nach immer klarer geworden. Und dann habe ich von Arte und WDR und für eine Filmförderung habe ich Geld bekommen, um da wirklich einen großen Kino- und Fernsehdokumentarfilm zu drehen.
Und wie hat sich durch diese Beschäftigung auch dein Bezug erstmal zu diesem ganzen Raum, du hast es jetzt metaphysisch angesprochen, also eben auch Spiritualität, Mythen, Wie hat sich das für dich gezeigt? Hast du gedacht, das ist ja krass, dass da so eine dunkle Kraft drin steckt oder dass sie so missbraucht werden kann? Oder hast du diesen Unterschied schon klar gesehen, dass das jetzt so benutzt wurde, aber auch was anderes da drin steckt in dieser Kraft von Mythos oder auch diesen emotionalen Bewegung, die das im Menschen auch ansprechen kann? Oder wie hat sich das für dich entwickelt, auch in der Auseinandersetzung mit diesem Dunklen? Also sind ja auch, man merkt ja selbst die paar Stichworte, die du ansprichst, das ist sehr aufgeladen, auch weil er natürlich weiß, was daraus entstanden ist als Nationalsozialismus mit all den Verbrechen. Wie war das für dich?
Ich musste mich da ja erstmal ranarbeiten. Ich nenne mal drei Beispiele, von denen ich in dieser Zeit fast gar nichts wusste. Einmal die europäische Megalithkultur, diese großen Steinkreise, Dolmen, Mühlengräber, was ja unglaublich faszinierend ist, fasziniert mich bis heute. In Großbritannien, in Irland, in Cornwall, in Wales, aber auch in Norddeutschland. Und die Nazis haben sich da auch intensiv mit beschäftigt und haben das germanische Gotteshäuser genannt zum Beispiel. Das war für die war überhaupt alles nur germanisch, was sie gefunden haben. Die wussten zum Teil, dass das viel älter ist, dass das aus der Jungsteinzeit kommt. Das musste ich mir aber erst erarbeiten. Die sind sogar so weit gegangen, Stonehenge als das Bauwerk einer nordischen Hochkultur zu bezeichnen. Es gab einen Dokumentarfilm, einen Propagandafilm, der lief in allen Kinos, wenn man sich vorstellen, 1936, der hieß Germanen gegen Pharaonen. Und da siehst du erst die Pyramiden und so weiter, hörst, ja, die sind so und so alt, aber dann kommt Stonehenge, ist viel älter. Nordische Hochkultur ist viel älter als die ägyptische. Und ich musste ja erst in Datierungsfragen fit werden. Ich musste mich mit Archäologie beschäftigen. Ich habe mich immer gefragt, stimmt das denn alles? Ich konnte da nicht Ja oder Nein zu sagen. Ich habe geahnt, da sind unheimlich viele Verbiegungen sind da drin. Aber ich musste mich intensiv zum Beispiel mit Archäologie beschäftigen, um rauszubekommen, was war denn wirklich mit dieser Kultur? Was war denn wirklich mit Stonehenge? Und am Ende ist natürlich klar, es hat weder was mit England noch mit Deutschland zu tun. Das ist frühes Europa, da gab es überhaupt noch keine Nationen und sowas. Zweites Thema, Germanen. Ich wusste nichts darüber. Wir hatten in der Schule nicht einmal viel das Wort, in meiner ganzen Unizeit null, als ob es das gar nicht gibt. Was sind die Germanen? Wer ist Wotan? Was sind die Runen? Wer ist Siegfried? Und so weiter. Und auch da war das so eine Mischung aus, ich wurde berührt davon, weil ich dachte, ach, das ist eigentlich ja interessant. Es gab ja diese germanische Kultur, die war ja auch, wenn du die Wikinger mitnimmst, 1100, 1200 nach Christus, und wenn du noch in die Eisenzeit zurückgehst, dann kannst du fast sagen, das ist über 2000 Jahre sich in Nordeuropa diese germanische Kultur erstreckt hat. Das ist auch nicht wenig, ne? Und das waren ja keine Nazis. Die Germanen waren ja keine Antisemiten oder sowas. Die waren auch keine Rassisten. Und ich dachte immer, du bist jetzt hier auf ein Thema gestoßen, über den Missbrauch erst. Das eigentlich doch sehr interessant ist. Da kann man sich auch ganz anders mit beschäftigen. Und da musste ich da auch einsteigen. Die Philologie, auch Archäologie, Germanenforschung, um überhaupt rauszubekommen, was stimmt denn überhaupt bei diesen ganzen Verzerrungen, ne? Und das Tückische ist ja, die Menschen damals, ob die jetzt in diesem Kinofilm saßen, Germanen gegen Pharaonen, oder ob die zum Beispiel in der Buchhandlung ein Buch gefunden haben, das hieß 5000 Jahre Deutschland, wo die Geschichte Deutschlands zurückdatiert wird bis in die Jungsteinzeit zu diesen Steinkreisen 3400 vor Christus, 3000, 4000 vor Christus. Und da wird eine kontinuierliche Linie gesponnen. Also wir Deutschen stammen von diesen genialen Erbauern dieser tonnenschweren Megalithen ab. Was natürlich völliger Unsinn ist. Aber ich musste das erst prüfen. Eben indem ich zum Beispiel auch Wissenschaftler aufgesucht habe, indem ich welche Fachbücher gelesen habe. Drittes Beispiel, der Gral, der Heilige Gral. Hitler hat sich damit beschäftigt. Und man kann sagen, dass auch Hitler in seiner Begeisterung eben für die Wagner-Opern Lohengrin und Parsival vollkommen fasziniert war von diesem Symbol des Heiligen Grals. Und das ist auch ein wunderbares und spannendes Symbol. Und die Gralsliteratur ist die älteste europäische Literatur, geht ins frühe Mittelalter zurück. Das sind grandiose Geschichten. Da haben wir jetzt das tolle Buch von Martin Spura, ja, was ihr ja auch besprochen habt, der das auch in wunderbarster Weise aufgearbeitet hat. Auch das hat überhaupt nichts mit Rassismus, Antisemitismus, nordischer Hochkultur zu tun. Und dann, also das sind drei Felder als Beispiel. Megalithkultur, Germanen und die Gralssagen, auf die ich überhaupt gestoßen bin, durch den Missbrauch, den die Nazis damit betrieben haben. Das war eine ganz irritierende Erfahrung. Ich habe gedacht, wieso stoße ich auf solche Schätze der europäischen spirituellen Traditionen? Ausgerechnet über die Nazis, ja. Aber die haben eben, ich würde es mal so sagen, die haben gewittert, dass da eben ein hohes Faszinationspotenzial drin steckt und dass sie das endlich nun auch der Deutsche, der nordische Mensch, der Nordeuropäer auch genauso alte Traditionen hat wie Ägypten oder Babylon oder Indien und so weiter, dass wir uns endlich nicht mehr unterlegen fühlen müssen. Und man kann die ganzen Bestrebungen dieser Nazis, auch der Nazi-Mythologie, kann man zusammenfassen unter dem, das Ziel war, gegen die Maxime ex oriente lux, die sozusagen in der Forschung also vorhanden war, das Licht kommt aus dem Orient. Wie wir es heute auch sagen, also Ägypten, Babylon, da kommen die großen Erneuerungen her und Hochkulturen. Und die Nazis haben eben auch darunter gelitten. Der Norden war nur dunkel, Barbaren, da war nichts. Da war auch nichts Spirituelles. Und sie haben sozusagen trickreich, möchte ich sagen, da auch an Bedürfnisse von Menschen sind sie rangekommen. Endlich hat der Deutsche auch eine uralte Vergangenheit. Endlich hat der Mythologie, endlich hat der Spiritualität, die bis in die Jahrtausende zurückreicht und viel älter ist als Ägypten und alles andere. Also sie konnten einen Minderwertigkeitskomplex, konnten sie bedienen. Sehr geschickt, muss man sagen. Und daher erklärt sich vieles von der Sogkraft und von der Kraft dieser Nazi-Mythologie. Und ich bin bis heute überzeugt, die wenigsten Menschen damals konnten wirklich entscheiden, stimmt das oder stimmt das alles gar nicht. Und ich weiß nicht bis heute, ob es nicht auch viele Menschen gibt, die bis heute das auch nicht genau entscheiden können. Es gibt ja in der rechten Szene, lebt das ja alles immer noch weiter heute, ne? Es wird immer noch so getan, als die Germanen waren eine ganz besondere Rasse und die Megalith-Leute, das sind die Vorläufer der Germanen, die waren geniale Baumeister mit ihren Steintempeln und so. Also es erforderte sehr viel Recherche, Forschungsarbeit, ganz genaues Prüfen mit Datierungen, was war genau und so, um da auf einen einigermaßen sicheren Stand zu kommen. Und ich habe, wie gesagt, diese Themen, die mich bis heute eher faszinieren, eben dann über diese Arbeit am Missbrauch.
Das ist ja auch eine spannende Dynamik. Und sie spricht ja auch was an über dieses Thema oder diesen ganzen Bereich. Und was du ansprichst, diese Faszination, die hat ja damals sicher auch dazu tun gehabt mit dem Aufstieg der Moderne. Und die war ja damals auch schon, hatte schon einen Weg zurückgelegt und eine gewisse Industrie hatte sich ausgebildet, aber eben auch ein gewisser Materialismus und irgendwie dieser Bereich des Mythischen, des Spirituellen, so in dieser Form als nicht etwas, an das man glaubt oder jetzt so Gottesbilder, sondern solche Erfahrungen, ne? Numinose, mystische Erfahrungen, dass da ein unglaubliches Potenzial liegt und das spricht ja auch für diesen ganzen Raum, also dass da etwas uns existenziell zutiefst anspricht als Menschen und da auch missbraucht wurde, aber eben auch Kräfte mobilisiert in uns, die eine positive Kraft haben können und damit hast du dich ja dann in der Folge auch beschäftigt. Also du bist diesen Weg weitergegangen des Forschens und kannst du ein bisschen noch darüber sprechen, wie das dann auch zu deinen weiteren Filmprojekten geführt hat oder wie dieses Forschen dann weiterging für dich, um diesen, sag mal, diesen ganzen Kontinent, der sich ja scheinbar für dich da so eröffnet hat, den weiter zu erforschen?
Ja, ich habe jetzt nicht dann nach der schwarzen Sonne angefangen, Filme über die Germanen und den Gral zu machen, ne? Und zu sagen, jetzt arbeite ich die Themen mal sorgfältig und gut auf. Das ist jetzt erst mal eine Reihe Seelenlandschaften, habe ich mich mit dieser Megalith-Kultur dann intensiver beschäftigt. Aber ich bin über bestimmte Persönlichkeiten weitergekommen dann in meinen Forschungen. Nehme ich mal als Beispiel den UNO-Generalsekretär Dag Hammarskjöld. Heute fast unbekannt. Ein wahnsinniger Typ, eine gigantische Persönlichkeit, der in der Kongo-Krise, so weit zum Suezkanal-Krise und so weiter ja vermittelt hat und als ein genialer Diplomat, der mit verfeindeten Parteien sehr gut umgehen konnte. Das war ein Schwede. Und ich bin eigentlich auf den Mann, mehr oder weniger auch durch Zufall, durch ein Buch eines anthroposophisch angehauchten Autors gestoßen. Und dann lese ich auf einmal, dass dieser schwedische Diplomat leidenschaftlich gerne in nordischen Landschaften gewandert ist. Dass er dabei mystische Literatur in seinem Rucksack hatte. Dass einer seiner Lieblingsplätze eine Schiffssteinsetzung in Südschweden, Hollestella, auch ein wahrscheinlich von den Wikingern geschaffenes, faszinierendes, an der Küste liegendes, steinernes Mahnmal oder ein steinerner Sonnentempel, weil dieses Schiff, das aus Findlingen gruppiert, ja, das Schiff ist so berichtet, dass bei der Wintersonnenwende am Bug die Sonne aufgeht, als ob das Schiff am 21. Dezember in die Sonne, in die aufgehende Sonne fährt. Meine Partnerin Christine und ich, wir waren wirklich da am 22. und 21. Dezember, ja, vor über 20 Jahren. Das war unwahrscheinlich faszinierend. Ich dachte, diese Wikinger oder diese Germanen, das waren ja keine stumpfen Idioten oder so. Ich meine, die haben sowas geschaffen, die haben es astronomisch ausgerichtet. Morgens um 7 stehen wir da, starker Wind. Und sehen aus dem Meer, sehen wir das auftauchenden Sonnenball und dann fliegen auf einmal, hören wir Schreie in der Luft und dann fliegen Singvögel, Singschwäne, ein ganzes Rudel Singschwäne fliegen über das ganze Ding. Sowas kannst du in Deutschland gar nicht erleben. Nordische Landschaft, nordische Mythologie, nordischer Steinzeittempel oder Bronzezeit oder wann es genau geschaffen wurde oder Wikingerzeit. Hochfaszinierend. Und das war einer der Lieblingsorte des UNO-Generalsekretärs Dag Hammarskjöld, der nun weiß Gott nicht unter irgendeinem Rassismusverdacht stand oder ein Rechter war oder sowas. Der hat sich dann mit seinem besten Freund in Bildhauer immer getroffen. Die haben Johannes-Schnaps getrunken. Die haben da die Sonnenwendfeiern zelebriert. Ganz, ganz entkrampft. Ganz unverkrampft, ne? Und der Typ war zum Beispiel befreundet mit einem Runenforscher. Der hat sich mit Schamanismus beschäftigt, weil die Samen, also die Urbevölkerung von Lappland, wo er immer so gerne gewandert ist, hatten bis vor 100 Jahren Schamanismus. Das war eine europäische Form des Schamanismus. Und da hat er sich mit diesem Forscher oft ausgetauscht darüber. Das heißt, jemand, der ganz unverdächtig ist, der in der modernen Politik eine Rolle spielt, ein klar denkender Diplomat, der überhaupt nicht ideologisch irgendwie ausgerichtet ist, fasziniert sich genau für diese Sachen, die ich ein paar Jahre vorher bei den Nazis gefunden hat. Germanen, Wikinger, Runen, Mythen und so weiter. Und da habe ich gedacht, dem musst du nachgehen. Da habe ich mich intensiv mit dem Mann beschäftigt und habe da meinen ersten Film, The Tree of Life heißt der, gedreht, wo ich tatsächlich mit der Kamera die Wanderrouten von ihm auch abgegangen bin, die fantastischen Landschaften in Nordschweden, wo der eben auch wirklich dann mystische Literatur dabei hatte und hat diese ganze Landschaft erlebt. Ein berühmter Spruch von ihm ist, eine Landschaft kann von Gott singen. Das ist so in seinem Tagebuch, das man nach seinem Tod gefunden hat, stehen so schöne Aphorismen. Eine Landschaft kann von Gott singen. Das hat mich sofort elektrisiert. Und in dem Fall auch eine nordische Landschaft kann durchaus auch von Gott singen. Und er hat zum Beispiel winzige Blümchen beobachtet, die in einer sehr steinernen, spröden Landschaft in Felsritzen wachsen. Ganz kleine Lebensformen, die sich aber erhalten können, mit ganz wenig Wasser. Und hat gesagt, diese Blümchen, diese nordischen Blümchen, die lehren mich Demut. Sich klein machen können, das Ego klein machen können und überleben können und sich anpassen können in einer solchen Landschaft. Das gibt mir Inspiration für meine Arbeit als UNO-Generalsekretär in der Vermittlung verfeindeter Nationen. Das hat mich ungeheuer berührt. Und da hast du also eine Persönlichkeit, die vollkommen unverdächtig ist, die auf einmal auch anfängt, von nordischen Landschaften zu schwärmen. Und der zweite Film, Geheimes Deutschland, den ich dann danach gemacht habe, nach der Schwarzen Sonne, der hat sich eben mit den Frühromantikern beschäftigt. Da habe ich auf einmal entdeckt, dass dass wir ein ungeheures spirituelles Erbe hier in unserer deutschen Kunst- und Literaturgeschichte haben, nämlich über die Zeit um 1800, 1780 bis 1830 ungefähr, die Goethe-Zeit. Wird jetzt auch natürlich in meinem neuen Film über Novalis eine große Rolle spielen. Schelling, Novalis, Goethe, Hölderlin. Ja, diese großen Dichter und Philosophen, hochspirituelle Menschen. Und es war ein Glücksgefühl für mich zu sehen, ach guck mal, es geht auch ganz anders. Es gibt auch ganz andere Aspekte der europäischen oder der deutschen oder der mitteleuropäischen Spiritualität, wie du das bezeichnen willst. Und zum Beispiel mit diesen beiden Filmen habe ich mich da ausgearbeitet, aus diesem Nazi-Schlammer, aus diesem Nazi-Sumpf, kann man sagen. Und das war sehr beglückend. Da habe ich gemerkt, also tatsächlich haben wir auch als Deutsche oder mit Hammarskjöld gesprochen, als Europäer, lange Traditionen, die sehr wertvoll sind und die man nicht für eine Rasseideologie vereinnahmen ist. Und das ist eine sehr produktive, kreative Arbeit los.
Ja. Ja, und du hast ja dann viele Personen auch weiter porträtiert, ne? Josef Beuys, Rilke, Porzellan, Dorothee Sölle, also viele Menschen, die auch solche Erfahrungsräume erlebt haben, ne, und ausgedrückt haben in ihrer Mystik, in ihrer Poesie, in ihrer Kunst. Und gleichzeitig, und das reflektierst du ja auch immer wieder, du hast es eben ganz schön besprochen, du hast dich aus dem Nazi-Schlamm rausgearbeitet und sprichst ja auch an, dass du beobachtest, dass das uns als Gesellschaft mit dem Thema Spiritualität da unbefangen mit umzugehen oder in so einer differenzierten Weise mit umzugehen, wenn es jenseits von, sage ich mal, Religion ist oder Ethnologie, die Religion anderer Völker, aber sozusagen zu diesen spirituellen Wurzeln bei uns, sei es jetzt eben im Germanischen oder Keltischen, aber auch im Romantischen, ne, was du jetzt angesprochen hast, damit schwerfällt, da irgendwie ein Zugang zu finden, der nicht sofort in diesen Reflex, oh, da könnte etwas Irrationales uns in die Irre führen. Ja. Kannst du das ein bisschen noch ansprechen, wie da so deine Beobachtung ist, auch in dieser Zeit, in dem du diese Filme gemacht hast, wie du das erlebst und wie du das heute erlebst?
Ich bin zum Außenseiter geworden mit den Filmen. Kein Fernsehsender wollte sich daran beteiligen. Die Berlinale habe ich mehrfach meine Filme eingereicht, wollte diese Filme nicht zeigen. Bin in den großen Feuilletons nicht mehr drin gewesen. Schwarze Sonne ist doch besprochen worden, weil es kritisch gegen Mythologie, kritisch gegen Esoterik, es ist hochgekommen, ja. In dem Moment, wo ich aber anfing, sozusagen, in einem anderen Licht zu deuten, auch in einem positiven Licht, kamen sehr, sehr große Vorbehalte von Medien, von Redakteuren, von Journalisten, von Filmproduzenten und so weiter. Und ich sag's jetzt einfach mal so, wenn du einen Begriff wie Mythos heute nimmst, wie er verwendet wird. Der Begriff Mythos fällt heute relativ häufig. Und zwar ausschließlich in einem negativen, abwertenden Sinn. Ja? Mythos wird benutzt für Verblendung, Verfälschung, Lüge, Schein, Illusion, da wird irgendwas überdenkt. Irrational ist ein Synonym dafür. Und allein diese einzige Tatsache, man könnte hunderte andere nennen, zeigt ja, dass etwas, was bis in die Jahrtausende zurückreicht, nehmen wir die griechische Mythologie, ja, das ist die keltische, die ägyptische Mythologie, die indische, aber auch die germanische sind an sich wertvolle erste Versuche der Menschen, die Welt in Bildern zu ordnen, sage ich mal. Das sind Narrative, das sind die ersten Erzählungen der Menschheit. Und zwar sind die, da ist immer Literatur, Spiritualität, man könnte auch fast sagen Wissenschaft gemischt. Es gab in dieser Zeit, wo die Mythen entstanden sind, diese Trennungen nicht, ne? Religion in dem Sinne gab es da noch nicht. Die Mythen sind ja vor der Entstehung des Monotheismus gewesen. Und trotzdem wird dieses ganze wertvolle Erbe, und vor allem wenn es auf Europa bezogen ist, indisch geht ja noch wieder fernöstlich und so, aber wenn es eben germanisch, keltisch, die Slawen haben ihre eigene Mythologie gehabt, die Balten baltische, die Balten ist ja auch, sind nicht die Germanen gewesen, ist ein eigenes Volk und eine eigene Mythologie gewesen. Und man benutzt diesen Begriff aber sträflicherweise nur als Schimpfwort. Da kann ja was nicht stimmen. Da wird nicht mehr differenziert. Ja. Zweites Beispiel. Spiritualität wird heute automatisch mit Esoterik gleichgesetzt. In den Feuilletons, in den Medien, in der Presse, sogar bei Wissenschaftlern. Es gab in Mainz vor einigen Jahren mal eine Tagung über Gefahren der Esoterik, wo gleich am Anfang eine Wissenschaftlerin gesagt hat, um mal Klartext zu sprechen, Spiritualität und Esoterik sind eigentlich Synonyme. Und Esoterik ist natürlich ein Wort, das extrem negativ behaftet. Und es kommt witzigerweise noch dazu, dass die ganzen Leute heute in der esoterischen Szene, es gibt ja eine große Esoterik-Szene auch im Internet, die nennen sich niemals Esoterik, also die sagen, wir sind spirituell. Und die sorgen also auch dafür, dass das beides identisch gesetzt wird, weil sie wollen sich auch nicht als Esoteriker bezeichnen. Niemand würde sich heute als Esoteriker bezeichnen lassen. Das ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Man sagt mal, ja, wir sind, das ist eine spirituelle Szene. Das hat überhaupt nichts mit Esoterik zu tun. Du siehst also Begriffe wie Mythologie, Mythos, Spiritualität, auch Mystik im Grunde. Das sind Begriffe, die als dunkel, irrational, ja, gefährlich, dubios angesehen werden. Und Deutschland ist zu so einem Land der Aufklärung und des Rationalismus, der Wissenschaft geworden, was ja auch nicht schlecht ist, muss man gar nicht kleinreden. Jürgen Habermas, ich habe es jetzt neulich im Trailer zu meinem Buch auch ein bisschen besprochen, ist unfassbar geehrt worden. Ich finde zu viel, ich finde, er ist überbewertet, er ist ein wichtiger Philosoph, aber Habermas nach seinem Tod, der ging jetzt die Decke hoch. Warum? Er ist der große Maler und Warner, er ist der große Aufklärer. Ja, er ist der Philosoph der rationalen Vernunft. Habermas hat nichts mit Mythen anfangen können. Zu Habermas begann, wenn Religion überhaupt, dann mit der jüdisch-christlichen, der monotheistischen, für ihn ist das eine Riesenerrungenschaft gegenüber dem Polytheismus, gegenüber dem Heidentum. Hat sich ja mit dem Papst Benedikt dann getroffen und auch über Religion durchaus ausgetauscht, aber nur monotheistische Religion und sein jüdisch-christliches Erbe. Da hat er sich darauf eingelassen, da sind vielleicht wertvolle Dinge drin, die darf der Philosoph nicht einfach vernachlässigen. Aber Habermas hat überhaupt keine Ahnung gehabt von vorchristlichen Religionen, die ja, wenn man so will, viel älter sind, viel länger die Menschheit bestimmt haben als diese 2000 Jahre oder 3000 Jahre Judentum und Christentum. Und er hat auch überhaupt keine Ahnung gehabt von heutigen spirituellen Szenen und Sinnsuchern. Ja, Neoschamanismus, Neueigentum, Naturreligion, alles, was heute junge Menschen vor allem fasziniert, hat er überhaupt keine Ahnung von gehabt, wie stark das ist, wie stark da Bedürfnisse sind, auch von der Kirche wegzugehen und so. Und du siehst da, aber offiziell wird eben dann jemand wie Habermas als der große Leuchtturm im Dunkel sozusagen gefeiert, der uns von den schlimmen Mythen bewahrt. Ja. Das ist also immer noch dieses Trauma, dieser Schatten der NS-Zeit, ich würde sagen, der ist immer noch allpräsent.
Und ist das, du erklärst es ja gerade, aber wie erklärst du dir das? Weil es ist ja auch, du hast ja mit deinem Film auch gezeigt, also die Menschen, die du porträtierst, sind ja jetzt nicht irgendwelche kulturellen Außenseiter, die irgendwie niemand kannte, sondern es sind ja zentrale Figuren auch unserer Kultur- und Kunstgeschichte, also angefangen von Leuten wie Goethe und den ganzen Frühromantikern über, ne, Rilke, Paul Celan, Joseph Beuys, Bach, also Dorothee Sölle oder in das kreative Universum, die Wissenschaftler, die sich auch mit spirituellen Fragen beschäftigen. Man könnte es ausdehnen auf die Quantenphysiker, von denen ja auch viele sich mit solchen Themen beschäftigt haben. Und auch heute in der Kunst, also ich erlebe das auch, wenn wir für Evolve Künstler interviewen, da sind diese spirituellen Erfahrungen, sind da eigentlich, wie soll man sagen, wirklich eine sehr starke künstlerische Substanz, mit der gearbeitet wird. Wie erklärst du dir das, dass das trotzdem in dem Mainstream oder in das Denken oder in wie wir jetzt im, sage ich mal, im gesellschaftlichen Gespräch damit umgegangen wird, so eine Abwehr ist und so eine, ja, fast schon, ja, Verteufelung ist vielleicht ein blödes Wort, aber eben Esoterik nur als so ein Schimpfwort zu sehen, weil, oh, da kommt jetzt gleich was Esoterisches und dann ist das gleich, dann führt es gleich zum Rechtsradikalen. Wie hast du da eine Erklärung vielleicht nicht, aber welche Gedanken hast du dazu, warum das so ist bei uns?
Aus Unsicherheit und Unkenntnis, größtenteils auch, ne? Und ich sage jetzt mal, ich bin mal ein bisschen Advocatus Diaboli. Es gibt auch viel Mist in der Esoterik-Szene. Es gibt auch viel Unsinn, auch gefährlichen Unsinn. Es gibt Verschwörungstheorien, die dann wirklich im Antisemitismus landen. Und vollkommen, also YouTube ist voll davon. Oder auch Menschen, die sagen, ich bin auf Atlantis gewesen und meine Traumata im jetzigen Leben, die resultieren vom Untergang von Atlantis und ich muss da zurückreisen in Hypnose und muss das in Ordnung bringen. Ich kann da gar nichts mit anfangen. Ja, ich will mich jetzt nicht nur lustig über solche Leute machen, aber es kursiert eine unfassbare Menge an haltlosem Zeug, an Phantasmen, an die sonst in diese komischen Richtungen gehen, dann auch gegen das System, die ganze Querdenker-Szene hat so eine seltsame Art von Spiritualität. Ne? Weil es stimmt ja auch gar nicht, dass unsere Gesellschaft nur rein materialistisch ist. Das ist auch Quatsch. Man muss auch, das ist so ein Kampfwort. Ja, die Anthroposophen sagen dann, alles ist arimanisch, alles ist von einer dunklen, dämonischen Figur unterwandert, Ariman, ja, so ein schwarze Inkarnation des Bösen. Also diese Vorsicht im Umgang mit Spiritualität, Mythologie, hat auch mit den Unsitten zu tun und mit dem Schrecklichen, was tatsächlich da auch in dieser Szene wuchert. Und was total fehlt, und das ist der entscheidende Punkt, ist hier ein ganz klares Differenzierungsvermögen. Wo entgleist Esoterik? Wo entgleist Spiritualität und Mythologie? Wo ist der Punkt, wo aus einem positiven Wissen, aus einer Weisheitstradition auf einmal eine ganz krude Verschwörungstheorie wird oder eine politische Ideologie oder Rassismus oder Antisemitismus? Ich würde sagen, der Mainstream hat dafür keine Instrumente. Er hat dafür noch keine Instrumente. Weil er muss sehr feine Instrumente dafür haben. Und weil er die Instrumente nicht hat, hat er Angst. Er hat Angst vor der emotionalen Kraft, die die Esoterik hat. Und zwar, das ist ja eine unterschwellige emotionale Kraft, die ja sozusagen tatsächlich den Verstand unterwandert. Viele Esoteriker sagen, du musst deinen Verstand endlich mal ausschalten. Du kommst sonst nie an die Erleuchtung. Lass mal dein Verstand ist Ego, Materialismus. Lass das mal ganz weg. Ja, öffne, mach die Augen zu, öffne dich ganz nach innen und da wirst du da unten die Esoterik finden. Und das heißt, es gibt auch eine große Wissenschaftsfeindschaft bei heutigen esoterisch interessierten Menschen. Und deswegen, es fehlt dieses Feintuning, es fehlen diese feinen Instrumente, zu sehen, wo ist da das Kostbare, das Wertvolle, das Emanzipatorische vielleicht sogar? Und wo kippt es weg in die Gefahrenzone? Das wird nicht an der Schule gelehrt. Das wird auch nicht an Unis gelehrt. Das wird auch nicht in den Medien gelehrt. Das ist ein absolutes Vakuumfeld, ja? Was katastrophal ist, eigentlich. Vielleicht seid ihr in eurer Zeitschrift. Ja, oder auch Info 3, es gibt so ein paar Zeitschriften, die bemühen sich darum. Aber das sind auch Randnischen. Das ist nicht der Stern, das ist nicht die FAZ, verstehst du, das ist nicht der Spiegel. Und das sind für mich praktische Erklärungen dafür. Unkenntnis, Unwissen, Angst, Unfähigkeit, hier genau zu differenzieren.
Ja, und vielleicht eine
Angst.
Mhm. Ja, und auch vielleicht ein mangelndes Verständnis davon, was uns damit auch verstellt wird. Weil, ich meine, du hast natürlich recht, es gibt wirklich sehr, sehr merkwürdige Formen von Auseinandersetzung mit Spiritualität und Umgang damit. Und gleichzeitig scheint es ja etwas zu sein, was in Anführungszeichen nicht tot zu kriegen ist. Also die Idee, dass wir rein rationale Wesen sind und dass das sozusagen dann irgendwann ja vorbei sein wird mit solchen Erfahrungen, weil wir alles rational erklären und irgendwie auch vielleicht rein rational und emotional uns auf die Welt beziehen können, dass ja doch in uns scheinbar so eine tiefe Suche ist nach Transzendenz, nach was Größerem und eben nicht nur als Glaubenssystem, sondern eben als eine Erfahrung, als eine unmittelbare Erfahrung. Und davon sprechen ja auch die Menschen, die du porträtiert hast, dass es diese Sehnsucht gibt und dass es vielleicht auch ein Mangel ist, das anzuerkennen und, wie du sagst, irgendwie Instrumente zu finden, diese Unterscheidung zu treffen. Aber dazu muss man ja sicher hineinbegeben in dieses Gebiet und kann nicht so von außen gucken und so, ist der jetzt komisch oder der ist nicht komisch, sondern man muss irgendwie ja irgendwie in Kontakt gehen damit. Und siehst du denn, was wären denn so Instrumente auch im Sinne von so einer, vielleicht von so einem Begriff von Bewusstseinskultur, wo man vielleicht auch mit solchen Erfahrungen differenzierter umgehen kann? Was wären denn solche Möglichkeiten oder eben, ja, Werkzeuge ist nicht das richtige Wort, aber was wäre das kulturell gesehen für dich?
Die Wissenschaft hat mir enorm geholfen, da gehe ich gleich mal drauf ein. Ich sage erstmal, was verdächtig ist immer, wenn eine spirituelle Weltanschauung einen krassen Dualismus predigt. Das habe ich jetzt nämlich rausgefunden. Dieser krasse Dualismus kann zum Beispiel bestehen aus Licht und Finsternis. Also die spirituellen Leute stehen im Licht und die materialistische Gesellschaft versinkt im Dunkeln. Das sind die Dummen, die Geblendeten, die Unwissenden und das andere sind die Eingeweihten und die Wissenden. Auch dieser Dualismus hier sind die Wissenden und da sind die dummen Schafe sozusagen, die ganzen Tag nur Tagesschau gucken und nichts mehr im Kopf haben. Also dualistische Weltbilder. Interessanterweise haben die Nazis auch extrem stark mit Dualismus gearbeitet. Es gab im Völkischen Beobachter zum Beispiel mal eine Schlagzeile: arisches Licht gegen jüdisch-bolschewistische Finsternis. Das ist, man kann dankbar sein für so griffige Formulierungen. Das findest du auch bei Himmler wieder. Das findest du auf den Reichsparteitagen wieder, wenn diese Dichterdome zelebriert werden. Da hast du auch das arisch-nordische Licht. Das ist das Gute, das ist das Wahre, das ist das Deutsche, was bewahrt werden muss gegen die Dunkelheit da draußen. In einem Zeitungsbericht über Reichsparteitage, wo diese Lichterdome waren, heißt es wörtlich, zitiere ich in meinem Film Schwarze Sonne, ein Dom aus Licht schützt uns gegen das Dunkel dort draußen. Und uns, das arme, gedemütigte deutsche Volk, ja, Versailler Vertrag. Nein, aber wir sind hier in dieser Lichtkathedrale geschützt. Das kreisrund, die steht um uns und schützt uns. Und da draußen ist aber das Dunkel. Wer ist das Dunkel? Die Juden und die Bolschewisten. Die müssen vernichtet werden. Und solche Figuren hast du auch heute in Verschwörungstheorie. Bei Sekten hast du das ganz krass. Ja? Das heißt, aufpassen bei dualistischen Weltbildern. Das ist immer Gott gegen den Teufel, Gott gegen Satan und so weiter. Das Göttliche gegen das Satanische. Für den Iran ist Amerika der Satan. Das ist ein ganz klares Narrativ. Die Israel ist und Amerika sind satanische Kräfte, ja, für die fundamentalistischen Muslime im Iran. Du hast das bis heute. Auch in der Politik. Der ganze Krieg, der jetzt im Iran tobt, ja, geht auch um sowas. Das ist auch religiös aufgeladen, auch von Amerika. Das ist ja ganz interessant. Das sind nicht nur diese orthodoxen Mullahs, sondern die ganze Trump-Regierung ist ja fast evangelikal. Das sind ja ganz heftige fundamentalistische Christen. Ich glaube, der Pete Hegseth hat sowas sogar auch mal. Der ist ja tätowiert, ne, und hat auf seiner Brust hat er Deus Vult stehen. Das ist ein Kreuzritterspruch. Ja, also wir werden das mit Gott schaffen, das Dunkel auszurotten. Muss man sich mal vorstellen, einer der mächtigsten Männer der Welt bis heute. Ne? Und dann Verdacht gegenüber dualistischen Strukturen und dann einfach die Wissenschaft befragen, zum Beispiel die Archäologie hat mir unglaublich geholfen, Ja, also das einzuordnen. Und ich freue mich jetzt wahnsinnig Ende Mai, wenn ich in Halle eine spektakuläre Ausstellung besuche. Die Schamanin von Dürrenberg ist ein Sensationsfund, den der wunderbare Harald Meller, den ich sehr verehre, der Landesarchäologe, der auch die Himmelsscheibe von Nebra bekannt gemacht hat, auch noch andere Dinge, die gehen ganz genau akribisch hin. Und das ist das Tolle an der Wissenschaft. Vorurteilsfrei. Was finden wir in dem Grab? Wie alt ist das? Genau. Was genau bedeutet das und das? Die vielen Tierknochen und Zähne, die um sich herum hat. Das bedeutet animistisches Weltbild. Alle Tiere sind ihre Verbündeten. Bis in den Tod. Ihr Redeweih, ihre Schamanenmaske. Und das kommt raus, dass auch hier vor 8.000, 9.000 Jahren, ich bin heute in Thüringen, dass Schamanismus praktiziert wurde und nicht nur in Sibirien oder in der Mongolei. Das ist auch für den Meller ist das eine sensationelle Entdeckung. Auch Europa, Mitteleuropa kannte genauso wie die Pueblos oder die Menschen in Tibet auch Schamanismus. Und aber anhand einer ganz gewissenhaften Forschung, die dann auch gar nicht unspirituell sein muss. Wissenschaft muss überhaupt nicht unspirituell sein. Das ist auch so ein bescheuertes Vorurteil. Weil, wenn du dieses Buch liest von dem Harald Meller, wirklich Schamanen von Dürrenberg, ein sensationelles Buch, der geht am Schluss sogar so weit zu sagen, ich verstehe in gewisser Weise auch diese Neo-Schamanen, diese heutigen jungen Leute, die nach Spiritualität, auch nach einer naturverbundenen Spiritualität suchen. Ich will mich gar nicht nur lustig machen als Professor der Archäologie, aber ich möchte, dass sie auch das Buch lesen. Ich möchte, dass sie sich mit uns verbünden. Sie sollen unsere Forschung studieren und auch achten. Und dann achte ich auch die spirituellen Bedürfnisse dieser Menschen, die das nicht mehr in der Kirche bekommen. Und die sich dann auch eine Schamanenmaske aufziehen und machen der Rituale und Tänze und so. Und das heißt, für mich auch hat die Beschäftigung, vor allem mit der Archäologie, ich würde mal sagen, hier 30-40% meiner ganzen Bücher sind archäologische Bücher. Bis heute kaufe ich mir immer wieder neue Bücher dazu. Und das hält die Sache enorm auf. Und lässt aber auch Raum für Spiritualität. Wenn ich heute weiß, was Stonehenge ist, das ist kein Germanentempel gewesen, aber man weiß heute sehr genau, was Stonehenge war. Und andere, Newgrange in Irland, wo am Wintersonnenwende ein Lichtstrahl reinfällt, in einer genialen Konstruktion von Menschen der Jungsteinzeit, die Sonne und die zyklischen Verläufe gefeiert haben und so weiter. Ich war da drin in Newgrange, in diesem Grab und habe das erlebt. Und das habe ich in keinem Dom erlebt, das habe ich in keiner Kirche erlebt. Das war eines der spätbarsten Erlebnisse meines ganzen Lebens. Aber angeleitet, geführt durch wissenschaftliche Erkenntnisse, die aber überhaupt nicht meine spirituellen Gefühle getötet haben, sondern sie haben sie eigentlich, würde ich fast sagen, motiviert, inspiriert. Sie haben sie schöner gemacht, weil ich wusste, das stimmt. Ich bin ja nicht irgendwelchen Fantasien aufgesessen. Ne? Also ich möchte auch plädieren für ein Zusammenspiel von Wissenschaft und Spiritualität.
Mhm. Ja, das finde ich ganz wichtig, auch im Sinne von einer Bewusstseinskultur und auch anerkennt, dass ich glaube auch, dass Wissenschaft und Spiritualität ja eigentlich auch im gewissen Sinne aus einer gleichen Wurzel kommen, einfach die Welt tiefer zu verstehen. Ne? Und natürlich, Wissenschaft hat diesen bestimmten Weg gegangen, wie sie dieser Suche folgt, ne, die Welt zu verstehen, und Spiritualität mehr vom Innerlichen vielleicht angesprochen durch solche Erfahrungen, wie du sie auch angesprochen hast, daher auch solche mehr inneren Bereiche, ne, aber eben auch in der Erfahrung und nicht einfach nur spekulativ oder eben so völlig im Fantasienebel, sag ich mal, umhertappend so. Und da gibt's ja auch gerade in der ökologischen Bewegung, gibt's ja auch viele ökologische Denker, die eigentlich auch dieses animistische Denken versuchen, sozusagen in einer angemessenen, zeitgemäßen Weise auch wieder aufzugreifen im Sinne von Tiefenökologie, auch die Notwendigkeit nach einer neuen Beziehung mit dem Lebendigen und mit der Natur. Und du sprichst ja auch dann in deinem Buch und auch in deinem Film immer wieder dann auch von der Wiederverzauberung der Welt. Als eine Möglichkeit vielleicht auch diese inneren Bereiche, die du jetzt so angesprochen hast, die in deinen Filmen eine Rolle spielen, auch wieder neu zu erschließen. Kannst du sagen, was du damit meinst, mit der Wiederverzauberung und warum das für dich so ein wichtiges Anliegen geworden ist?
Naja, das ist der Gegenbegriff zu den berühmten Entzauberung der Welt vom Soziologen Max Weber, 1920, glaube ich, geschrieben, weil geniale Diagnose der Moderne, einer Welt, wo Industrialisierung, Technisierung, Bürokratisierung extrem anwachsen, wo er von einer entzauberten, von der Entzauberung der Welt spricht. Max Weber, der übrigens, was jetzt auch eine geniale Dissertation eines Religionswissenschaftlers rausgebracht hat, darunter auch gelitten hat. Das war kein Soziologe, der so triumphiert hat, endlich die Welt entzaubert. Der war am Monte Veritas, der hat Stefan George-Kreis besucht. Max Weber war hochgradig interessiert, auch an spirituellen Dingen. Es war eine Klage, die Entzauberung der Welt. Ja? Und das kann man aber nicht nur der Wissenschaft anlasten. Natürlich hat die Naturwissenschaft eine Mathematisierung auch der Welt, eine Vermessung der Welt vorgenommen, eine Quantifizierung der Welt, wo natürlich Qualitäten auch verloren gehen können. Aber Weber hat es viel umfassender gemeint. Der Kapitalismus gehörte für ihn dazu, die Bürokratie gehörte dazu, die Technik, aber auch die Naturwissenschaft. Es ist ein ganzes Bündel von Kräften der Moderne, die zur Entzauberung der Welt beigetragen haben. Und die Wiederverzauberung der Welt hat ja damals auch dann stattgefunden. Da müssen wir gar nicht in die Frühromantik zurückgehen. Novalis war ein großer Vertreter davon, Hölderlin auch. Aber auch 1900, 1910, 1920, ich sag mal einfach Namen wie eben Stefan George, Rainer Maria Rilke, Maler wie Paul Klee und Max Ernst, ja, die haben als Künstler auch was dagegen gestellt. Nämlich eine Öffnung unseren Blick wieder auf die Unendlichkeit der Beziehungen der Dinge untereinander, auf den Zauber des nicht ganz rational Festlegbaren, ja, der tatsächlich alles hat. Wenn du heute rausgehst in die Natur und einen Baum anschaust, intensiv anschaust, ja, eine Blume intensiv, ein Tier intensiv anschaust, und versuchst, alle Begriffe, die du davon hast, also unser Gehirn ist ja eigentümlich dressiert, möchte ich fast sagen, sie knallt sofort auf alles Begriffe drauf. Dabei allein schon die Baum, das heißt in einer anderen Sprache ganz anders. Tree und Arbre und im Englischen weiß ich nicht. Das ist ein willkürliches Zeichen. Katze, Sonnenblume, das sind willkürliche Zeichen, die uns dazu verführen, das Unerschlossene, das Unendliche, das Zauberhafte dieser Dinge zu begraben unter festen Konventionen, unter festen Zeichen und Vorstellungen. Und dadurch zu entzaubern. Das ist die Entzauberung der Welt. Und wenn du mal, ich weiß nicht, ob dir das vielleicht in der Meditation gelingt, ich habe das beim Zen-Buddhismus gelernt, weil es gibt ja Meditationstechniken, wo du das ganz stoppst, wo du das ganz zurücknimmst. Ich weiß zum Beispiel in einem Zen-Kloster in Frankreich, wo wir morgens um 6 Uhr dann so ein Session gemacht haben und 2 Stunden meditiert haben. Da habe ich, während, da waren die Fenster geöffnet, es war eine riesige Parkanlage und ich habe den Vogelgesang so gehört wie noch nie. Ich habe irgendwas anders gehört. Ich habe gedacht, das sind ja Himmelsklänge, was ist denn eigentlich hier los? Weil durch die Zen-Meditation war das eben in mir angehalten, dieser ständige Begriffsmechanismus, Erklärungsmechanismus. Ja? Und ich weiß noch, nach der Meditation sind wir dann raus in diesen Park gegangen. Und das war, da glänzte mir eine Frische entgegen. Ja, das Grün. Und da waren die Tautropfen noch drauf und diese zarten Vogelstimmen. Und ich wusste auf einmal gar nicht mehr, was ein Baum ist. Ich dachte, das ist ja ungeheuerlich, so ein riesiger Baum. Das ist ein Wesen, das ist eine Persönlichkeit. Was heißt hier Baum? Ja, das ist ja lächerlich. Und der Poet, der Künstler, versucht eben in Metaphern, in Bildern, genau dieses zu umkreisen, uns rauszulösen aus dem Begriffszwang, aus dem Urteilszwang und in eine schwebende, mehrdeutige Zwischenzone zu bringen, die ungeheure Glücksgefühle auslösen kann. Und das ist die Wiederverzauberung. Und das kann man im Alltag, das kann man selber praktizieren. Man kann aber auch ein Lyrikbuch mitnehmen. Man kann es aber selber auch tatsächlich praktizieren. Dazu braucht man Ruhe, Muße, Langsamkeit, ja. Alles Dinge, die natürlich heute auch man sich mühsam wieder erkämpfen muss, die in so einer total beschleunigten Gesellschaft natürlich auch leicht verloren gehen. Also die Wiederverzauberung ist jedem möglich. Du musst ein Kind beobachten, dem Kind Steine aufhebt und anschaut, als wäre das Diamanten, ja. Die Mütter kommen dann und sagen, was machst du denn? Komm mal her, du machst dich ja nur dreckig. Ich hatte das neulich wieder hier im Park erlebt und dachte, ach, das arme Kind, lass das doch mal. Und die Mütter gleich, ist doch unwichtig. Lass doch die blöden Steine da liegen. Das sind keine blöden Steine.
Und warum denkst du, dass das jetzt nicht nur im individuellen Leben eine Tiefe eröffnen kann, sondern auch für eine Gesellschaft wichtig ist, also für uns auch als Gesellschaft, wo wir stehen? Siehst du das als eine kulturelle Aufgabe auch, gesellschaftliche Aufgabe vielleicht sogar, diese Wiederverzauberung auch irgendwie mit zu integrieren?
Auf jeden Fall. Aus verschiedenen Gründen. Natürlich, weil sie uns in offene Räume führen. Ich würde sagen, vorurteilsfreie Räume. Wir können dann auch Menschen anders sehen. Wenn ich mit dem Etikettieren aufhöre, oder das Zwang des Etikettierens, dann tritt mir auch ein anderer Mensch erstmal offen entgegen und dann kann ein Dialog passieren. Das macht ihr ja auch. Eure dialogische Arbeit zieht ja wohl auf genau das ab. Zuhören. Warte erstmal und so. Ach, was der andere jetzt gerade gesagt hat, das entspricht vielleicht nicht genau, was du, aber interessant und so. Warte mal einen Moment länger, bevor du jetzt auch wieder eingreifst, wieder urteilst, ja. Und dann sage ich einfach mal, warum auch diese Nazi-Beschädigung von Spiritualität so katastrophal ist. Der Mensch ist seit seiner Entstehung vor Jahrhunderttausenden ein tief spirituelles Wesen. Er ist das von Grund auf. Ne? Der berühmte Philosoph Ernst Cassirer, den ich sehr verehre, der mehrbändiges Buch über die Philosophie der symbolischen Formen geschrieben hat und uns klar macht, dass wir immer, immer symbolisch denken müssen und auch seit Urzeiten symbolisch denken müssen. Der hat mal gesagt, der Mensch ist kein Animal Rationale. Das ist ein Irrtum auch der Aufklärung, auch des Rationalismus, sondern ein Animal Symbolicum. Das ist so ein Leitspruch für mich. Der Mensch ist ein Animal Symbolicum. Ein höheres Tier, das symbolisch denken muss. Und wenn du die Forschung liest, jetzt, ob das jetzt, wie gesagt, die Schamane von Dürrenberg ist, ob das die Höhen der Schwäbischen Alb sind, wo diese wunderbaren Skulpturen und der Löwenmensch, auch schamanische Zwischenformen gefunden worden, 40.000 Jahre alt. Inzwischen ist man bei den Neandertalern angelangt und man sieht, dass sie auch schon Felszeichnungen gemacht haben, dass die auch schon in Höhlen Steinen zu Kreisen gruppiert haben, dass sie ihre Toten liebevoll bestattet haben, dass sie einen Totenkult kannten. Und das sind alles Zeichen, dass der Mensch seit den allerfrühesten Tagen, nicht nur erst seit ägyptischen Pharaonen oder seit Stonehenge, ja, zehn Jahrhunderttausende vorher schon die Welt symbolisch erfasst hat. Und auch wenn wir keine überlieferten Mythen von denen haben, von diesen ganz alten Völkern, die Archäologie in Form von Symbolentzifferung, ja, Felsbilder, zum Höhlenmalerei und so, Stichwort, erkennt immer mehr, dass der ganz frühe Mensch auch sehr tief spirituell war. Er muss das sein. Das ist einfach eine Veranlagung. Das haben wir einfach drin. Und das bedeutet ja, dass Menschen, die heute Sekten, Ideologen, Nazis, Neonazis, die sozusagen dieses spirituelle Erbe missbrauchen für ihre, ja, dualistischen Ideologien, dass die so ein ganz altes Menschheitserbe verspielen. Was vielleicht das Kostbarste ist, was wir haben. Und das ist das eigentlich Katastrophale. Und deswegen kann man nur sagen, Spiritualität, das ist nicht nur so eine Privatsache. Du kannst ja zu Hause machen, wenn keiner zuguckt, kannst ja ein bisschen spirituell sein oder so. Wir sehen es ja jetzt an den ökologischen Fragen. Das müssen die Natur anders deuten. Die Natur ist ein Partner, ist ein Gegenüber, ist nicht tote Materie. Das ist alles von einer ganz großen Dringlichkeit, ne? Und deswegen ist es eben zur Befreiung dieser uralten Spiritualität im Menschen ist es doppelt und dreifach wichtig, den auch den Missbrauch im Auge zu behalten.
Ja, das finde ich auch wichtig. Und vielleicht auch abschließend so diese Frage, weil wir haben ja jetzt auch, und du in deiner Arbeit mit diesen Themen, also so ein großes Spektrum bearbeitet, sage ich mal, ne? Beginnen mit diesem Schatten, sage ich mal, oder diesem Dunkel, womit da auch mit Spiritualität und mythologischen Themen umgegangen wurde, bis hin zum Licht, sage ich jetzt mal. Also dieser Möglichkeit, dadurch auch wirklich dem Leben tiefer zu begegnen und vielleicht auch mit dem Leben, mit anderen Menschen, also auch die ethische Dimension, mit anderen Menschen, mit der Natur anders umzugehen. Also das wirklich auch als nicht einfach nur ein schöner Zeitvertreib oder eine schöne innere Erfahrung, sondern auch als Weg zu einem anderen Umgang mit der Welt, der eben fürsorglich ist, verbunden, dialogisch, wie du es gesagt hast, ne? Wie siehst du uns als Menschen, sage ich, ist jetzt vielleicht ein bisschen große Frage, aber als Menschen in diesem, also wie du gesagt hast, als zutiefst spirituelle Wesen in diesem Spektrum, dass wir eben auch, es auch Kräfte gibt in uns, im Miteinander oder im Politischen, wenn sie so genutzt werden, uns auch verführen können, diese tiefe Sehnsucht auch zu missbrauchen oder eben zu Verbrechen führen kann, wie es eben bei den Nazis der Fall war. Oder uns eben auch zu einer Möglichkeit führen können, ja, bessere Menschen zu sein oder mit der Welt fürsorglicher umzugehen. Wie siehst du uns als Menschen in diesem Spektrum und wie können wir damit gut umgehen? Ist jetzt sicher eine sehr große Frage, aber trotzdem einfach mal so für dich mit dieser Erfahrung in diesem Bereich so auch tief forschend unterwegs zu sein.
Ja, wir sind als Menschen immer gefährdete Wesen. Wir sind immer fragil und unsicher. Wir sind voller Ängste. Wir sind gar nicht sicher oder so. Ja. Und wir haben auch immer das Weiße und das Schwarze, das Dunkle und das Helle in uns. Das weiß ja jeder eigentlich. Und deswegen ist es eben das Wichtigste, die richtige Anleitung, die Kultivierung des Spirituellen. Und eine Gesellschaft, die das als esoterischen Quatsch bezeichnet, eigentlich immer Warnsignale nur aussendet, ja, dubios, irrational, wollen wir nicht haben, die pflegt ja kein bisschen diese Kultivierung. Und es muss, aber der Mensch muss kultiviert werden. Auch in der Erziehung von Kindern, das weiß jeder. Kinder, die wachsen, das ist Quatsch zu sagen, Kinder wachsen so auf wie ein Baum in der Natur, da muss man gar nichts machen, das stimmt gar nicht. Das ist ein zartes Pflänzchen, unsere spirituellen Anlagen. Ne? Genauso wie musikalische bei Kindern, das muss ja auch, ich mache ja auch noch als unterrichte noch Musik auch. Seit 40 Jahren bin ich mit kleinen Menschen von 7 Jahre alt bis 17 bin ich mit der Gitarre und der Querflöte, bin ich dabei, diese musikalischen zarten Impulse zu kultivieren, müssen auch kultiviert werden. Da kann ein wunderschönes bei rauskommen. Das ist auch eine sehr beglückende Arbeit übrigens. Das wissen die wenigsten gar nicht, dass neben Filmen machen, das auch noch mache. Und so ist es mit dem Spirituellen auch. Das ist auch ein musikalisches Leid in uns, wenn man so will. Aber guck dir die Schulen an. Gut, ich weiß nicht, im Kindergarten, vielleicht bald auf Kindergärten, und dann kann aber auch wieder sich eine Ideologie drüber stülpen. Ich würde aber aus meinen Erfahrungen, ich habe ja zu meinen Rudolf Steiner Film viel an Waldorfschulen gedreht, auch international, auch in Afrika und Ägypten und so. Da habe ich doch sehr schöne Erfahrungen gemacht, die in der Waldorfpädagogik sehr behutsam und fein mit diesem Pflänzchen umgegangen wird. Und das müsste aber in jeder Schule so sein. Inzwischen ist man ja so weit, oder man sagt ja, vielleicht müssen wir auch Meditationskurse einführen, damit die Schüler mal runterkommen. Das auch mal, auch an Unis. Es gibt hier zum Beispiel in der Staatsbibliothek, das gibt es wahrscheinlich auch an der Uni, gibt es tatsächlich Meditationsräume für Muslime. Ich habe da neulich mal ein Buch ausgeliehen, da bin ich in so einen Gang gekommen und da lagen die auf den Knien auf so Teppichen, was ist denn hier los? Und da habe ich verstanden, ach ja, das ist ein respektvolles Angebot. Da können die ihre Meditation machen, ihr Gebet. Und warum nicht an jeder Uni, auch für alle? An der Schule schon. Ja, und das fehlt aber. Das muss kultiviert werden.
Ja, das finde ich wichtig. Also, dass das auch im Sinne von der Bewusstseinskultur auch kultivieren solcher inneren Erfahrungsräume und wie damit umgehen, auch verantwortungsvoll umgehen, weil ich glaube auch, dass dieser Mangel, wenn diese inneren Räume nicht so bewusst kultiviert werden, dann entsteht da auch eine Lücke in der Seele von Menschen, wo dann auch so obskure Sachen da, Theorien da so reinkommen können, weil wir einfach nicht gelernt haben zu unterscheiden, was ist denn echt und was, ja. Und einfach aus so einer Not oder aus so einem Hunger nach so einer Tiefe nimmt man dann irgendwie was kommt, wo man das Gefühl hat, okay, das könnte es vielleicht sein, aber woher soll ich es wissen, so, ne? Und, ja. Und da wäre so eine Kultivierung, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Weil es ja immer nur Räume sind, ne? Der Arthur Zajonc ist so ein ganz toller amerikanischer Physiker, der aber auch Anthroposoph ist. Ich habe den auch interviewt für zwei Filme von mir, war ganz fasziniert von den Begegnungen, ganz kluger Mann. Auch mit dem Dalai Lama befreundet, der hat mit dem zusammen Konferenzen gemacht, wo sie Spiritualität und Wissenschaft wunderbar immer ergänzt haben. Der hat mal zu mir gesagt, das ist eben so, diese inneren Erfahrungsräume, die man nicht messen und quantifizieren kann, die kriegst du nicht, da kriegst du nicht so leicht irgendwie richtig und falsch hin, wie bei den äußeren. Wenn Physiker irgendwas misst, dann ist das eben so und es ist eben nicht so. Ne, mit den Messinstrumenten, mit dem quantitativen Instrumentarium kannst du in der Außenwelt, kannst du das genauer bestimmen. Aber wenn wir in die Innenwelt gehen, und das Spirituelle findet ja in uns statt, ne? Auch da gehören die Träume und die Tagträume und die ganze Welt der Fantasie und Imagination dazu. Wir wissen ja, das ist Quecksilber, das ist fluide. Wir wissen selber nicht ganz genau manchmal, wo sind wir da gelandet und so. Was ist hier gut, was ist nicht so gut? Das heißt, das ist ungleich feiner aufgefasst werden. Und Zajonc sagt dann, aber wir können dafür genauso Instrumente entwickeln wie für die Außenwelt. Das ist die große Aufgabe. Ich wollte jetzt nicht sagen, wir brauchen eine Wissenschaft des Inneren, aber das geht vielleicht ein bisschen in so eine Richtung. Das Innere ist ein, Novalis sagt, irgendwie in uns ist die Weltlichkeit oder nirgends. Ja, und C.G. Jung würde auch sowas sagen. Das stimmt auch. Und wir wissen ja noch nicht mal, wie wir mit unseren Träumen umgehen. Die meisten Menschen vergessen das morgens und fertig. Oder Träume sind Schäume, fertig. Oder Träume sind wahrscheinlich viel mehr als nur Schäume. Und das muss erst noch kommen. Ja, die feinen Instrumente, um die inneren Erfahrungen für sich selber klarer zu machen, wo bin ich auf einem Irrweg, wo fühlt sich was komisch an, wo kippt was weg, auch in eine dunkle Seite, in eine fanatische, in eine extremistische Seite, und wo tut sich was auf, ins Helle, ins Wohltuende, auch mit anderen Menschen zusammen, so weiter, ne? Und das muss kommen, das gibt's noch nicht. Das gibt's vielleicht bei euch in gewissen Veranstaltungen, in gewissen Zeitschriften, Retreats der spirituellen Szene, die bemühen sich um sowas. Aber das ist ja keinesfalls angekommen bei der Allgemeinheit.
Ja, das finde ich auch. Und das ist auch eine Motivation, auch von unserer Arbeit mit Evolve. Ne? Und ja, und auch deine Arbeit. Vielen Dank, dass wir das so miteinander teilen konnten. Vielen Dank, Herr Rüdiger.
Danke schön.
Ich sehr gefreut. Danke.